Sie hören SBS German.
Das Verschwinden des Malaysia Airlines Fliegers MH370. Das gilt als das größte Geheimnis in der Geschichte der Luftfahrt. Am morgigen Freitag da jährt sich die Tragödie zum 10. Mal. Nun erwägt die malaysische Regierung, die Suche nach dem vermissten Flieger wieder aufzunehmen. Bei mir im Studio ist meine Kollegin Barbara Barkhausen, die den Fall relativ von Anfang an begleitet hat. Also als klar wurde, dass der Flieger vor Australien ins Meer gestürzt sein muss. Hallo Barbara.
Ja, hallo Benjamin.
10 Jahre ohne wirkliche Antworten. Ist dir der Fall eigentlich auch wirklich persönlich nahegegangen?
Ja, muss ich wirklich gestehen, nachdem ich das von Anfang an mitverfolgt habe und auch diese Suchaktion und wirklich fast jeden, der da irgendwo involviert war und ist, irgendwann in diesen 10 Jahren interviewt habe, darunter auch Angehörige, ist mir das wirklich nahegegangen. Ich habe mit einem Vater, einem Franzosen, gesprochen, der seine Frau und 2 Kinder verloren hat.
Grausam.
Und im Prinzip aufwacht jeden Morgen nur für die Suche und um dieses Rätsel aufzuklären und zu wissen, was mit seiner Familie passiert ist. Also das ist mir persönlich auch immer wieder sehr, sehr nahegegangen. Also jedes Mal, wenn ich wieder berichte, muss ich gestehen, muss ich immer wieder schlucken.
Emotionales Thema, definitiv. Will man sich auch gar nicht vorstellen, was das mit dem Betroffenen da überhaupt macht, diese ganze Geschichte. Ist ja wirklich, wie geht es den Angehörigen damit, erzähl mal?
Nun, die können nach wie vor nicht weiterziehen, kann man eigentlich sagen. Jetzt am Sonntag zum Beispiel haben sich wieder mehrere 100 Angehörige der MH370 Opfer und zahlreiche Unterstützer von ihnen auch in Kuala Lumpur versammelt, um eben an die Menschen zu gedenken, die da jetzt am 8. März 2014 verloren gegangen sind. Da sind 239 Kerzen für diese 239 Menschen angezündet worden. Und der KS Narendra, das ist einer der Angehörigen, der seine Frau da verloren hat bei dem Unglück, der hat eine sehr emotionale und auch ergreifende Videoansprache bei dem Event gehalten. Und da meinte er, wir haben das Flugzeug immer noch nicht gefunden und immer noch nicht die Überreste der Passagiere und was oder wer das Verschwinden von MH370 verursacht hat. Also er hat es wirklich so zum Ausdruck gebracht, dieses 10 Jahre sind vergangen und nichts, aber auch nichts ist da, bis auf ein paar Trümmer natürlich.
Ne? Ja, absolutes Mysterium nach wie vor. Tatsächlich gibt es nun aber erstmals wieder Hoffnung, MH370 zu finden, oder? Oder das, was davon übrig ist?
Ja, eigentlich schon, muss man sagen, denn die malaysische Regierung, die hat zumindest verlauten lassen, dass über eine Wiederaufnahme der Suche nachgedacht wird. Und das ist schon mal mehr, als man seit Jahren hat, und ich meine, die Angehörigen fordern das natürlich seit langem. Ja, die wünschen sich natürlich alle eine Aufklärung des Unglücks. Und es ist aber wirklich so, dass es für uns alle, glaube ich, wichtig ist, weil es ist ja wirklich inzwischen das größte Rätsel in der Geschichte der Luftfahrt.
Total. Nimm uns noch mal ganz kurz mit zurück in die ersten Stunden, also als der Kontakt zu dem Flieger damals abbrach.
Ja, also diese Tragödie, die hat am 8. März 2014 ihren Lauf genommen. Es war kurz nach Mitternacht, haben die Fluglotsen in Malaysia damals den Kontakt zum Flieger verloren. Und zu diesem Zeitpunkt war eben MH370 über dem südchinesischen Meer auf dem Weg, schien noch alles normal, auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking. Ja, und die letzten Worte aus dem Cockpit waren dann "Good night, Malaysian 370". Das ist wohl auch noch relativ üblich, dass man sich bei der Übergabe zwischen diesen Sektoren verabschiedet. Aber danach herrschte Funkstille. Ja, und dann hat man erstmal vermutet, dass diese Boeing 777 im südchinesischen Meer abgestürzt sei. Eine Woche lang haben Rettungsmannschaften wirklich da nach Trümmerteilen gesucht, natürlich erfolglos. Ja.
Ja.
Und dann gab es plötzlich eine relativ explosive Pressekonferenz vom damaligen malaysischen Premierminister Najib Razak, indem wir alle dann erfahren haben plötzlich, dass das Flugzeug eben da nicht abgestürzt ist, sondern dass das nach seinem letzten Kontakt nochmal stundenlang in der Luft geblieben ist und ganz woanders hingeflogen ist.
Ja, und gibt es da nicht auch so, es gibt glaube ich auch so Karten, wo man dann diesen wirren Flugverlauf dann quasi dann nachvollziehen kann. Das sieht wirklich sehr, sehr mysteriös aus. Wie verlief denn überhaupt die erste Suche dann?
Ja, das Ganze wurde erschwert, weil irgendjemand oder irgendetwas diese regulären Kommunikationskanäle ausgeschaltet hat. Ja, ob das jetzt ein technischer Defekt war, ob das bewusst von einem Menschen ausgeschaltet worden ist, viele Meinungen sind eigentlich, das kann nur ein Mensch ausgeschaltet haben. Ja. Und insofern gab es eigentlich nur Radardaten und sogenannte Satellitenpings, um diese ungefähre Flugroute des Jets zu bestimmen. Und eine Analyse zeigte dann relativ schnell, dass das Flugzeug eigentlich seinen Kurs komplett geändert hat, ja, dass es über die malaysische Halbinsel zurückgeflogen ist und dann irgendwann letztendlich weiter südlich in den Indischen Ozean abgebogen ist und da wirklich weit vorgestoßen ist. Und irgendwann muss ihm da ja dann logischerweise der Treibstoff ausgegangen sein und dann ist der Flieger, ich denke, davon kann man inzwischen ja mit hoher Sicherheit ausgehen, irgendwo ins Meer westlich von Australien abgestürzt. Ja. Ja. Und diese Annahme ist ja inzwischen eigentlich auch bestätigt worden, weil Monate später dann ja auch Trümmer des Fliegers, interessanterweise an der Küste Afrikas, auf La Réunion oder auf Madagaskar angespült wurden. Und das liegt daran, dass ja die Meeresströmungen vom Indischen Ozean die dann dahin transportiert haben. Ne? Ja. Wo genau jetzt der Flieger aber natürlich am Meeresgrund liegt, das ist bis heute ungelöst. Ja, es gab eine offizielle, übrigens von Australien geleitete Suche im südlichen Indischen Ozean, aber es gab später dann nochmal eine dreimonatige private Suche von der US-Firma Ocean Infinity. Aber die sind also alle, obwohl die wirklich insgesamt 200.000 Quadratkilometer abgesucht haben, sind die erfolglos geblieben, diese Suchen. Es wurde weder ein Flugzeugwrack, natürlich auch kein Flugschreiber gefunden, der wirklich dann halt Aufschluss über den Verlauf und den Grund des Unglücks hätte geben können. Aber, und das ist natürlich das, woran man sieht, dass das wirklich inzwischen das größte Rätsel der Luftfahrt ist, obwohl diese offiziellen Suchen abgebrochen worden sind, haben wirklich unzählige Privatleute, Wissenschaftler, Experten das Ganze nicht aufgegeben, sondern haben im Prinzip privat weitergesucht und geforscht, um dieses Verschwinden zu lösen.
Ja, es ist ja auch wirklich ein Mysterium, was weltweit Menschen einfach wirklich im Bann hält. Das sind eine ganze Menge ehrenamtlicher Helfer und Helferinnen da im Einsatz bis heute, richtig?
Das ist richtig. Ich habe wirklich mit ganz vielen schon gesprochen und es ist bewundernswert, wie viel Zeit, Geld und Engagement die da investieren. Um wirklich, das muss ich auch sagen, die wollen den Angehörigen auch helfen. Ne? Das ist eine ganz enge Verbundenheit, die teilweise mit den Familien aufgebaut haben.
Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Da ist zum Beispiel ein Privatermittler aus den USA, der Blaine Gibson, der hat auch die meisten Trümmerteile von dem Flieger gefunden. Der hat wirklich auf eigene Kosten dann die afrikanische Küste abgesucht und die Inseln und hat dann etliches auch gefunden, was sich im Nachhinein dann auch als tatsächliche Trümmer herausgestellt hat. Und der ist auf eigene Kosten also losgezogen. Und dem geht es also wirklich darum, auch den Angehörigen eine Antwort zu geben. Und gewisserweise hat er ihnen eine Antwort gegeben, ne? Weil diese ganzen Verschwörungstheorien, die da am Anfang auch rumschwirrten, dass der Flieger irgendwo anders gelandet sei oder entführt worden sei, das hat er damit im Prinzip ja bewiesen, dass der Flieger abgestürzt ist. Ne? Also dass er zumindest eine Antwort in Teilen gegeben, würde ich sagen. Ja.
Ja.
Neben dem Gibson gibt es aber auch einen ganz engagierten Luft- und Raumfahrtingenieur, den Richard Godfrey. Und der hat, glaube ich, wirklich tausende Stunden, kann man sagen, in die Lösung gesteckt. Der hat ein eigenes Luftfahrt-Tracking-System entwickelt und nimmt dafür Funksignale, die sogenannten Weak Signal Propagation Reporter, und hat die für den Zeitraum im März 2014 alle 2 Minuten analysiert. Das musst du dir mal vorstellen, was das für eine Arbeit war.
Was für eine Arbeit, genau.
Ich muss gestehen, diese Arbeit von ihm ist etwas umstritten unter Wissenschaftlern. Da gibt es also welche, die das ablehnen und sagen, das wäre Unsinn. Aber ich bin natürlich jetzt ein Laie. Für mich hörte sich das jetzt erstmal alles sehr professionell und überzeugend an, als es mir geschildert hat, muss ich gestehen. Aber ich muss auch sagen, es gibt da andere Stimmen zu.
Ist wahrscheinlich auch nicht überraschend, also gerade bei so einer großen Geschichte wird es da viele verschiedene Meinungen geben. Aber es ist ja gut, dass jemand wie der Godfrey dann versucht zu helfen mit
auf
anderen
alle,
Ideen.
Auf alle Fälle, genau. Ja. Und der Godfrey denkt, dass das Flugzeug ungefähr 1993 Kilometer westlich von Perth ins Meer gestürzt ist. Und er sagte bei mir im Interview mal, der Hauptabsturzort, der liegt am Fuße des Broken Ridge in einem Gebiet mit schwierigem Unterwassergelände. Und meinte, dort sind bergige Bereiche und Klippen, da sei ein Unterwasservulkan, da sei eine Schlucht. Ja. Und interessanterweise ist das jetzt auch ein Absturzort, der in einem Gebiet liegt, das auch jetzt der Jaritha Patirachi, das ist ein Professor für Ozeanographie bei uns hier an der Universität von Westaustralien, der hat diese Zone auch als eine sehr wahrscheinliche identifiziert. Und was der macht, ist, dass er anhand der Meeresströmungen zurückverfolgt hat, woher die Trümmer kommen. Und da kam er auch auf eine ähnliche Region.
Ja? Okay.
Also insofern, da gibt es eben diese Fraktion, die wirklich für diese Region stimmt sozusagen. Ja?
Wie reagieren denn die Behörden oder andere Parteien auf diese Helfenden?
Ja, das ist eigentlich das Interessante und das ist eigentlich das, was mich immer wieder über die Jahre schockiert hat eigentlich und es macht auch den Fall nochmals rätselhafter. Ja. Denn all diese ehrenamtliche, nicht vergütete Arbeit von diesen freiwilligen Helfern, das zieht etliche Provokationen nach sich. Hm. Also es ist nicht so, dass die Leute denen dankbar sind, sondern...
Komisch.
Also ich habe mit dem Gibson einmal telefoniert, der meinte, meine Suche hat mich wirklich zu einer Zielscheibe für die Menschen gemacht, die offensichtlich jetzt nicht wollen, dass der Flieger gefunden wird. Ja. Es sei einmal in sein Apartment in Kuala Lumpur eingebrochen worden und relativ eindeutig, ne, Bargeld, das er dort aufbewahrt hatte, das sei nicht gestohlen worden. Dafür wären aber dann Unterlagen über MH370 entwendet worden und ein Zertifikat, das ihm die Angehörigen der Opfer überreicht hatten, ja, als Dankeschön. Und zwischenzeitlich hat er sogar mal um sein Leben gefürchtet.
Wirklich?
Ja, da hat er dann öffentlich gemacht, da kann ich mich auch noch dran erinnern, weil ich auch in dieser Facebook-Gruppe bin. Da schrieb er plötzlich, er hört jetzt auf mit der Suche, er gibt das auf. Das war aber rein, um die Lage zu entspannen und um diese Leute eben abzulenken. Und im Geheimen hat er dann natürlich trotzdem weitergemacht, weil er kann das, denke ich, auch gar nicht mehr einstellen. Der ist da auch inzwischen
zu tief drin,
genau. Und dann war natürlich noch was, was ihn besonders erschüttert hat, kann ich auch verstehen. Und zwar war ein Attentat auf einen malaysischen Diplomaten. Der ist 2017 in Madagaskar niedergeschossen worden, also wirklich ermordet worden.
Okay, warum?
Und der Sahid Raza. Und der sollte damals MH370 Wrackteile, also mutmaßliche, die waren zu dem Zeitpunkt noch nicht untersucht, zu Ermittlern nach Malaysia transportieren. So, jetzt weiß man natürlich nicht, hatte dieser Mord, war der ein zufälliger Opfer von der Gewalttat geworden, ging es um ein ganz anderes Thema, oder stand dieser Mord mit MH370 in Verbindung? Das weiß man nicht, ja. Konnte man nicht aufklären, aber war natürlich auch sowas, wo dann diejenigen, die sich da engagieren, gesagt haben, um Gottes Willen, ja. Und 2015, das weiß ich auch noch, kann ich mich gut daran erinnern, hatte der Emirates-Präsident, der Tim Clark, der hatte damals mal dem Sydney Morning Herald ein Interview gegeben. Und der hat damals auch gleich gesagt, er ist sich sicher, jemand weiß da mehr über das Ganze, als er sagen will. Ja.
Oh, das sind komische Aussagen, gerade von jemandem wie Tim Clark.
Ja, genau. Und natürlich Angehörige, wie jetzt der französische Angehörige, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der sucht natürlich seit der Tragödie nach Antworten. Und der hat auch im Interview mit mir gesagt, er glaubt nicht, dass keiner dieser umliegenden Staaten, ja, Vietnam, Thailand, Indonesien, Singapur, Australien, die ja eigentlich irgendwas an Daten da hätten sammeln sollen, über den Radar was sehen sollen, dass da niemand irgendwas gesehen hat, ja. Hat er mal mit mir im Skype-Gespräch gesagt.
Und das ist wirklich merkwürdig. Und da braucht man sich auch nicht wundern, dass es da unzählige Theorien gibt. Ich würde es auch nicht mal Verschwörungstheorien nennen, denn selbst wenn jemand wie der Emirates-Präsident sagt, irgendwie, na, und dann gibt es ein Attentat, wo man dann natürlich dann Verbindungen vielleicht auch herstellen kann zu diesen Absichten, da Wrackteile zu transportieren. Es liegt ja auf der Hand, würde ich mal sagen, ob man es jetzt beweisen kann. Aber es ist dann ja kein Wunder, dass es etliche Theorien dazu gibt. Teilweise auch sehr, sehr obskure Theorien. Hast du dazu auch was?
Ja, ich habe dann etliche Sachen gelesen, kannst du dir vorstellen,
klar,
über die Jahre. Es gibt ja unzählige wissenschaftliche Arbeiten. Es gibt über 100 Bücher inzwischen über das Flugzeugunglück. Und ja gut, manche Theorien sind absolut absurde Verschwörungstheorien.
Nicht verwunderlich.
Ja, natürlich nicht verwunderlich. Da gibt es natürlich welche, die sagen, ja, der Pilot, der hat all die Passagiere ermordet, dann hat er sich selbst mit dem Fallschirm abgesetzt und sowas, ja. Hm. Das ist natürlich auch nicht hilfreich. Das muss ich auch sagen. Ich habe auch schon öfters mit Jeffrey Thomas gesprochen. Das ist ein relativ bekannter australischer Flugexperte, der diese Airline-Ratings-Seite betreibt und der auch für das Nachrichtenmedium The West Australian häufiger schreibt. Mhm. Und der hat also auch einmal wirklich geschrieben, die Angehörigen der Passagiere von MH370, die werden durch diese endlosen Spekulationen jetzt übrigens hauptsächlich von britischen Boulevardblättern und Webseiten angeheizt werden, wirklich noch mal mehr traumatisiert. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ja,
ja, das ist pietätlos.
Das ist pietätlos. Und es gab ja zeitweise ist jede Woche eine andere Theorie aufgetaucht. Jetzt muss man aber mal all diese bizarren Sachen beiseite geschoben, gibt es natürlich schon ein paar.
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch legitime oder logische Theorien.
Logische, legitime, plausible Theorien, die Ansätze man schon überlegen muss. Darunter ist natürlich an allererster Stelle die des Pilotenselbstmords. Ja, das ist in der Vergangenheit in Fällen, die man in gewisser Weise vergleichen kann, vorgekommen. Das wäre auch in diesem Fall natürlich eine mögliche Erklärung, dass einer der Piloten Selbstmord begangen hat und da leider die 238 Menschen mit in den Tod gerissen hat. Ja. Genauso könnte es natürlich auch eine Flugzeugentführung gewesen sein. Ja.
Ich wollte gerade sagen,
es kann auch eine andere Person den Piloten dazu gezwungen haben oder das Flugzeug selbst übernommen haben. All das sind, denke ich, legitime Theorien, die man überlegen kann. Ja. Es gibt, ganz am Anfang gab es etliche Theorien, die irgendwo auch natürlich Sinn machen. Feuer, eine Rauchentwicklung, technischer Fehler. Die sind insofern ein bisschen in Frage zu stellen, weil das Flugzeug noch über Stunden weiterflog. Mm. Ja, bei dem Feuer wäre es wahrscheinlich nicht mehr so lange
weitergeflogen. Was hatte so 10 Stunden?
Acht Stunden ist es nochmal weitergeflogen. Also unlogisch, genau, da wird es dann schon ein bisschen unrealistischer. Kann man aber, solange man natürlich das Wrack nicht gefunden hat, den Flugschreiber nicht gefunden hat, kann man es nicht komplett ausschließen.
Ja. Ja?
Die wirkliche Aufklärung kann jetzt nur eigentlich eine neue Suche bringen. Und der KS Narendran, also der Angehörige, der bei diesem Event auch gesprochen hat, der hat auch nochmal betont, dass jetzt eine neue Suche nach diesem Flugzeug und eine Suche nach der Wahrheit, dass die nicht wirklich nur im, ja, die liegt wirklich im gemeinsamen Interesse aller. Ja? Also es ist nicht nur eine Beschwichtigungsaktion jetzt für die MH370-Familien, meinte er, das sei was, was wirklich die Weltgemeinschaft angehen würde. Und ich denke, das empfinde ich inzwischen auch so, dass dieses Rätsel für uns alle wichtig wäre zu lösen, um die Sicherheit in der Luftfahrt auch zu gewährleisten. Es liegt ja inzwischen ein neuer Vorschlag auf dem Tisch. Ocean Infinity wieder, das ist dieses US-Unternehmen, das die zweite Suche gestartet hat. Die haben angeboten, jetzt eine erneute Suche zu starten und eigentlich ganz toll, die würden das wieder auf der Basis machen. Neu Find, Neu Fee, also Bezahlung nur gegen Erfolg.
Das ist wirklich toll.
Sehr anständig. Und die malaysische Regierung hat sich bisher relativ positiv geäußert. Also die Hoffnung ist da, dass es tatsächlich eine neue Suche geben könnte.
Ja, und man würde es wirklich den Angehörigen nur wünschen und auch einfach der gesamten Welt, dass da endlich dann Ruhe einkehren kann, wenn man dann weiß, was genau damit passiert ist. Ich meine, es klingt wirklich alles andere als einfach. Du hast ja schon gesagt, wenn es wirklich in diesem Terrain und Unterwasserterrain liegen sollte, wo es vermutet wird, das klingt ja alles andere als einfach und leicht zu erreichen. Aber ja, man kann es wirklich nur hoffen. Ein unglaubliches Mysterium. Das wird uns, glaube ich, auch über Jahrzehnte noch weiterhin beschäftigen, aber hoffentlich dann mit einem Abschluss und einem finalen Statement, was denn da genau passiert ist. Barbara, ich danke dir vielmals.
Vielen Dank.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.